Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe des Radreise-Podcasts. Ich bin Christian.
Ich bin Melli.
Und ich bin Dani.
Und wir sind der Radreise-Podcast. Falls ihr die letzte Folge nicht bis zum Schluss gehört habt, gibt's eine große Neuigkeit. Und zwar Dani und Melli vom Vegabound, die kennt ihr wahrscheinlich auch von ihrem super beliebten und bekannten YouTube-Kanal, sind jetzt auch dauerhaft hier als Co-Host. Und wir werden uns gemeinsam erstmal ihre Radreise anschauen, wie sie durch Marokko gefahren sind, wie sie durch den Balkan gefahren sind, wie sie in der Türkei gestrandet sind. Und ihr beiden, was steht heute an auf dem Plan?
Ja, wir freuen uns mega, richtig regelmäßig hier auch dabei zu sein. Und Thema des Tages heute ist Marokko.
Genau, wie sind wir da hingekommen? Wie haben wir das Land bereist? Unter anderem, wie haben wir dort aus Versehen geheiratet in einem kleinen Dorf? Und wie haben wir es geschafft, uns im Riffgebirge erfolgreich bei einem Schäfer vor der Polizei zu verstecken? Das erzählen wir euch heute alles.
Wie kann man denn bitte aus Versehen heiraten? War die irgendwie auf Silvester und war das so ein Elvis-Imitator, der dabei war? Oder
nee, aber das verraten wir später.
Okay, dann guck mal. Bevor es nämlich soweit ist, machen wir einen ganz kleinen Rückblick, weil das war ja ganz am Anfang, als der Podcast mal gestartet ist. Ich weiß, vielleicht sind ein paar Leute ja schon länger dabei, wie der Podcast mal gestartet ist mit täglich vom unterm Tarp bis einer langen Nacherzählung und allem möglichen anderen. Ist das jetzt, glaube ich, die vierte Neuerfindung des Podcasts und ich vermute auch mal nicht die letzte. Deshalb ein ganz kurzer Rückblick. Ich bin ja zurzeit immer noch durch Italien unterwegs. Ich bin von Sizilien runter und kurz davor nach Sardinien zu fahren. Endlich ist sie in Italien nicht mehr die Corona-Beschränkungen. Alles ist mittlerweile gelb und Sardinien sogar weiß. Und ja, eigentlich ist hier mega entspannt, hierher zu fahren. Ich bin jetzt so ein bisschen von der Küste ins Landesinnere gewechselt, denn im Landesinneren gibt es Berge und keine Küste. Und an der Küste gibt es zwar Strand, das ist ganz nett, aber Berge sind einfach viel geiler, oder? Wie seht ihr das mit Bergen? Ich finde Berge einfach besser als Küste und Strand.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich bin total der Berge-Fan. Es ist deutlich, deutlich vielfältiger, durch Gebirge zu fahren, als irgendwo flach mit Gegenwind. Oder Melli?
Ja, ich bin ganz klar das starke Geschlecht hier. Ich bin immer sehr am Schimpfen. Aber es ist echt viel schöner, bergauf zu fahren und wirklich einen Fixpunkt zu haben. Die Landschaft verändert sich dauernd. Und man kann sich dann am Ende freuen, dass man es mit eigenen Beinen da hochgeschafft hat. Und der Ausblick ist einfach super cool.
Und man kann runterradeln.
Oh ja. Aber nicht nur das. Ich habe hier festgestellt in Italien, es gibt halt mega viele Touri-Städte. Und das ist zwar schön anzuschauen. Und es gibt tolle Restaurants. Es gibt tolle, Ansichtskartenstände, es gibt tolle Souvenirstände und überteuerte Fischrestaurants, aber irgendwann geht das einem echt tierisch auf den Keks und hier in den Bergen in Italien hat man so kleine originalurige Dörfer, die wie so Pfropfen auf dem Berg drauf sind und ja, ich finde das einfach viel geiler, als irgendwie an der Küste lang zu fahren, weil man merkt einfach, hier sind einfach nur Leute, die wollen einfach nur hier wohnen. Und wusstet ihr überhaupt schon, dass die ganzen Berge hier in Italien, dass die Dörfer in Italien auf dem Berg drauf sind wegen den Moskitos, weil es früher hier Moskitos gab und deshalb sind die Leute alle auf dem Berg geflüchtet. Ja, ich wusste das auch nicht. Ich habe mich immer gewundert, weil ich kenne das aus Deutschland, dass die ganzen Städte halt immer am Fluss im Tal sind, aber in Italien sind die immer auf dem Berg drauf. Und wenn man einkaufen muss, da muss man auf den Berg. Das ist mega anstrengend. Und jetzt geht's jetzt erstmal für mich weiter nach Sardinien. Und ich muss einmal noch ein bisschen mich beschweren, denn Italien, wer meine YouTube-Videos gesehen hat, es liegt hier so viel Müll rum. Und ich bin letztens an einem Spielplatz vorbeigekommen und da war eine Bank und alles lag voll mit Pizzakartons. Und der Mülleimer war 2 Meter entfernt und ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde Italien super. Die Italiener sind freundlich. Das Essen ist der Hammer. Aber das mit dem Müll, ich verstehe das einfach nicht.
Ja, das geht mir auch so. Also wenn man sich jetzt mal Indien anschaut, da hast du ja auch schon mal dazu ein Statement abgegeben. Da geht das einfach von der Infrastruktur her gar nicht. Die haben ganz andere Sorgen als Müll. Aber wir in der Türkei, wir sehen das auch. Die Türkei ist kein dritte Weltland. Die könnten das eigentlich. Es ist einfach in den Köpfen der Menschen, dass die Kinder schon so erzogen werden, dass es völlig in Ordnung ist, auf der Straße die Dönerpapier einfach fallen zu lassen, bevor man sich irgendwo in den Brunnen die Hände wäscht. Und da wird gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist eigentlich unglaublich schade. Wir sind in Antalya im Gebirge, waren wir für einige Monate klettern und eigentlich ein ganz gutes, ausgebautes Müllnetzwerk, würde ich mal sagen. Es wird auch abgeholt, aber die Leute, die fahren da hinaus zum Grillen und lassen dann im Naturschutzgebiet ihren Müll jeden Tag einfach liegen. Die Bierdosen, es liegt alles direkt neben dem Mülleimer. Und wir verstehen es nicht, wir haben es jeden Tag eingesammelt. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, ich finde es auch richtig schade. Ich meine, wir werden dazu erzogen, dass wir den Müll wegschmeißen, aufheben, auch von anderen Leuten mitnehmen. Wo ich sehr, sehr geschockt war, war auch Albanien. Das war wirklich das erste Land, wo es so krass ausgeufert ist, dass wirklich überall Müllhaufen neben der Straße lagen. Also es ist wirklich traurig.
Ja, also absolut. Ich habe körperliche Schmerzen dabei, wenn ich sowas sehe, wie jemand, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach seine Bierdose dann halt da stehen lässt und einfach geht. Und ja, wir haben, wie gesagt, jeden Tag, wir haben da gecampt, etwas abseits der Straße, und jeden Tag sind wir mit einem vollen Müllbeutel zu dem Camp zurückgegangen und haben das aufgesammelt und weggebracht. Und jeden Tag waren wieder neue Leute da, die jeden Tag wieder ihren Müll da haben liegen lassen.
Ja, ist echt unverständlich.
Gesellschaft.
Deshalb...
ist ein gesellschaftliches Problem, glaube ich.
Ja, wenn das einfach... Ich glaube, das Problem ist auch, wenn da schon einmal Müll liegt, kommt der Nächste dahin und denkt sich, oh, da liegt ja schon Müll. Da kann ich auch... muss ich ja nichts, das sauber hinterlassen. Mhm. Da kann ich meinen Müll ja auch hier liegen lassen. Und naja, deshalb an die Leute vielleicht, an den Weltempfänger da draußen... Nehmt euren scheiß Müll mit. Und deshalb wollen wir auch gar nicht so lange rumlästern und irgendwelchen Stuss erzählen. Gebt mal kurz ein Feedback, wo seid ihr denn gerade im Moment? Wo seid ihr, schlagt ihr euch jetzt zurzeit rum?
Wir sind in Südostanatolien, also in der Türkei. Hier ist es auch richtig warm, richtig heiß. Momentan sind wir aber tatsächlich in den Bergen, also in Kars. Es ist in der Nähe von Armenien und Georgien. Und wir fiebern auch tatsächlich schon auf Georgien hin, weil wir sind jetzt doch schon recht lange in der Türkei. Ich glaube, jetzt sind es schon 5-6 Monate sogar, ja, die wir hier in der Türkei sind. Die Türkei ist unheimlich groß, vielseitig, schön, aber irgendwann wollen wir dann doch mal ins nächste Land kommen.
Ja, ich habe gerade mal nachgeguckt, es sind sogar 8 Monate. Oh. Wir sind im November eingereist irgendwann. Und ja, genau, wir fiebern hin auf den Übertritt nach Georgien. Am 1.6. haben die Grenzen aufgemacht und seitdem sind wir auf dem Vormarsch über die Gebirge. Wir haben viele Gebirge in letzter Zeit überquert. Wir sind jetzt auf 1800 Metern. Wir waren jetzt bis vor kurzem auf 2600 bei Dogubayazid und landschaftlich unglaublich schön. Und wir freuen uns schon richtig auf Georgien, weil wir haben natürlich auch deine Podcast-Folgen gehört. Und da hast du ja von Georgien ganz viel Tolles erzählt und da sind wir auch schon richtig
gespannt. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dann nachher sagt, ob dich das so einigermaßen mit meiner Erfahrung decken wird. Oder vielleicht sind die Georgier ja auch ein bisschen anders geworden nach der ganzen Corona-Situation. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Aber ich muss noch mal kurz nachhaken. Ihr seid jetzt 8 Monate in der Türkei. Wie lang lief das denn mit dem Visum? War das irgendein Problem, genau, so ein langes Visum zu bekommen? Oder war das eine Sonderregelung wegen Corona?
Nee, also normalerweise darfst du, genauso wie in Marokko auch, 90 Tage dich aufhalten im Land. Und dann musst du aber eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Da brauchst du dann auch ganz schön viel Papierkram, was du notariell beglaubigen musst.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Na, vor Ablauf der 3 Monate muss man beim Amt eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Das ist wirklich viel Bürokratie und dauert ziemlich lange. Eigentlich ist es angeblich eine schnelle Sache, aber unsere Unterlagen haben sie wohl irgendwie verloren. Weil nach 3 Monaten sind wir da hingegangen, haben mal nachgefragt, wie lange es denn so ungefähr noch dauert. Und der Antrag, der ist dann relativ zerknüllt irgendwo aufgetaucht aus einem Regal. Und haben dann halt irgendwas erfunden, nämlich gesagt, dass unsere Passfotos nicht biometrisch genug sind, um halt irgendeine Ausrede zu haben, warum der Antrag noch nicht verarbeitet war. Jedenfalls haben wir dann neue Passfotos gemacht und im Endeffekt dann nach 4 Monaten unsere Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Die gilt ein Jahr lang. Man braucht eine türkische Krankenversicherung, weil die deutsche Auslandskrankenversicherung nicht gilt. Das wird einfach nicht akzeptiert. Aber wenn man da dran bleibt und mit Hilfe von türkischen Freunden, ist es auf jeden Fall machbar, sowas zu bekommen.
Mhm. Das heißt, ihr könntet euch noch länger da aufhalten. Aber ich habe das gerade schon angesprochen, das ist genauso kompliziert wie Marokko. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung. Weil wir wollen uns heute ein bisschen, glaube ich, mehr über Marokko unterhalten, beziehungsweise ihr erzählt mir, wie es da ist, denn ich war noch auch noch nicht da. Wo waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Hilf mir mal kurz auf die Sprünge.
Wir waren da 2019, also noch im ersten Jahr. Wir sind ja 2019 im September gestartet mit unserer Fahrradweltreise. Dann waren wir ungefähr im November in Marokko. Und wir haben schon ganz viel erzählt vom Rifgebirge und da, glaube ich, knüpfen wir einfach mal an.
Genau, wir sind ja dann da angekommen und unser Host, der da saß ja dann im Knast. Wer die Folge letztes Mal nicht gehört hat, hört sich nochmal an, wie unser Gastgeber ja im Gefängnis gelandet ist und wie wir es dann doch geschafft haben, einen Schlafplatz zu organisieren. Und am nächsten Tag sind wir dann aus Fes rausgefahren in Richtung Taseka Nationalpark. Das ist ein unter Naturschutz gestellter, wunderschöner, naturbelassener Nationalpark, wo eigentlich überhaupt gar niemand war. Und dort ist das Wetter auch sehr wechselhaft, weil das Riffgebirge ein sehr nasses und feuchtes Gebirge ist, wo ganz viel verschiedene Natur ist. Da wird auch Cannabis angebaut, das wächst da sehr gut, wo deswegen auch viel Polizei unterwegs ist. Uns haben sie auch für Schmuggler gehalten, aber das ist nochmal eine andere Story.
Und zu welcher Jahreszeit wart ihr nochmal da?
Zum Winter hin.
Im Winter, ja.
Nur das passt doch dann einigermaßen zur Blüte, ja. Hab ich gehört.
Ja, vielleicht haben
ich kenne mich da ja so nicht aus, Taschen aber
geguckt. Tatsächlich, ja.
Wir haben aber keins gesehen, also vielleicht war das schon geerntet.
Okay, weil wahrscheinlich ist das auch ziemlich versteckt irgendwo im Wald oder so.
Ja, glaube ich auch. Also wir fahren ja schon relativ abgelegen, also wir fahren ja jetzt nicht die Hauptstraße entlang, sondern wir versuchen immer so viel Umwege, das ist unser Motto, so viel Umwege wie möglich bis Japan. Weil die Umwege sind auch das, was es dann wirklich spannend macht und die tollsten Erlebnisse bringt.
Ja, und ich glaube genau deswegen sind wir auch auf den Schäfer gestoßen, weil es hat richtig geschüttet an dem Tag, war kalt. Und wir haben da so eine Ruine gesehen, haben gesagt, stellen wir uns mal unter, das wird schon bald aufhören zum Regnen. Es hat aber immer weiter geschüttet und irgendwann kam eben dieser Schäfer mit ganz vielen Schafen und Ziegen. Und der hat uns da stehen gesehen und hat so mit Handzeichen die Feuerbewegung gemacht und wollte uns zu sich nach Hause einladen, dass wir uns am Feuer wärmen können, dass wir was essen können. Und so sind wir halt mit dem Schäfer mitgegangen.
Ich muss mal kurz anhaken, was ist denn die Feuerbewegung?
Feuerbewegung. Er hat halt die Hände.
Ist natürlich jetzt im Podcast schlecht zu demonstrieren.
Scheiße.
Also so Hände flach über 1,5 bis 3/4 Meter über dem Boden halten und wenden. Das ist so in etwa das, okay, hier kannst du dich wärmen und
aber
so ein bisschen reiben.
Oh, okay. Die Hände aneinander
alles
reiben.
Klar. Dir das Wärmezeichen, das internationale Zeichen für Wärme.
Genau.
Okay.
Ja, das war wirklich Entschuldigung. Klasse. Kein Problem, jederzeit.
Ich wollte euch da nicht unterbrechen.
Dann sind wir eben über Stock und Stein dem Schäfer hinterher zu seiner kleinen Hütte. Und die war wirklich sehr spärlich eingerichtet. Also nur das Notwendigste. Wir sind dann direkt in die Küche auch eingeladen worden, wo dann quasi die Frau, seine Frau des Hauses, hat da gerade auch gekocht. Dann war die Mutter noch da. In Marokko ist es oft so, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben auch und sich gegenseitig unterstützen und helfen. Da ist es auch mit den Sozialleistungen nicht so wie bei uns, wie wir es kennen in Deutschland, dass du eben da einzahlen kannst und dir wird vom Staat geholfen, sondern da kümmert sich die Familie um die Gesundheit seiner Familienmitglieder.
Genau, im Endeffekt ist halt die Versicherung fürs Alter immer die Kinder. Und wenn man nicht genug Kinder hat, die quasi einen Job haben, der Geld reinbringt, dann sind die Alten, die haben dann ein Problem. Und deswegen wohnen auch alle miteinander und versuchen sich da möglichst gegenseitig zu tragen. Allein der Weg schon zu unserem Schäfer war sehr abenteuerlich, weil er hatte hauptsächlich Ziegen. Und Ziegen sind bekanntlich sehr gute Kletterer. Wir mit unserem 60-Kilo-Rad allerdings eher nicht. Und dann mussten wir da so extrem krasse Bergpfade bis zu seiner Hütte. Und das Dorf, das waren vielleicht 20, 25 Einwohner. Und als wir dann angekommen sind, hat es dann schon ein bisschen aufgeklärt. Und ein richtig schönes Gebirgspanorama mit Nebel, die über die Gebirgsketten zieht. Und er hat uns dann da, wie Melli schon gesagt hat, reingebeten und wollten uns dann auch gar nicht mehr gehen lassen. Er hat dann gemeint so, die nächsten 3 Tage hört das nicht auf zu regnen. Wir konnten natürlich uns nicht verständigen, sondern es war dann so mehr mit Händen und Füßen war dann irgendwie schon klar, was er uns sagen will.
Also in Marokko ist es ja so, sollte man vielleicht dazu sagen, Behördensprache ist Französisch. Also wenn du ein bisschen Französisch kannst, kommst du da ganz gut durch. In den größeren Städten spricht man dann auch ab und an Englisch. Aber wenn du in so abgelegene Dörfer kommst, wie wir gefahren sind, da musst du dann schon ein bisschen mehr auf Zack sein. Wir hatten auch so ein Bilderbuch dabei, das heißt ohne Wörterbuch. Und mit dem konnten wir uns eigentlich super verständigen und haben uns dann auch ein bisschen lustig gemacht über die Bildchen, wie zum Beispiel das Männchen, das Durchfall hat und so. Also war schon viel Gesprächsstoff hier für eine Nacht. Und dann kam dann auch irgendwann ein Nachbar, der dann übersetzt hat, der konnte ein bisschen Englisch und so konnte man sich dann doch noch irgendwie austauschen.
Also es war eine total schöne Erfahrung, da wirklich voll integriert zu werden. Melli hat dann von der Frau des Hauses gezeigt bekommen, wie man Brot backt. Und irgendwann ging es dann so, also wir hatten Süßigkeiten dabei in Marokko. Die Menschen lieben Süßes, egal welcher Art. Umso zuckerhaltiger, umso besser. Und wir hatten da aus Fest noch ein paar Süßigkeiten dabei. Und mit Zahnpflege ist das nicht so unbedingt. Und sie grinsen uns dann schon so halb zahnlos an und stopfen dann die ganzen Süßigkeiten rein. Das war so herrlich. Sie haben sich so darüber gefreut. Wir haben ihn dann alle geschenkt. Und er hat dann gemerkt, okay, jetzt ist langsam Schlafenszeit. Und wir schlafen ja immer im Zelt und wir auf unserer Isomatte und so. Das ist ja kein Problem. Und wir wollten uns dann schon so in dieser Vorhalle da einrichten und auf den Boden legen. Und er, nein, oh Gottes Willen, ihr könnt doch nicht hier schlafen. So, doch, das ist kein Problem. Machen wir immer. Und dann hat er uns in ein Nachbarzimmer gebracht und da drin war ein richtiges Ehebett und so und ein Schrank, ein kleiner, ich glaube sogar ein Fernseher, aber sie hatten keinen Strom, also quasi war der Fernseher auch nur zum Angucken. Und hat er mir dann signalisiert, wir sollen doch da schlafen. Ich habe dann so geguckt, okay, das ist das einzige Extrazimmer, also wird es wohl ihr Zimmer sein. Und an der Stelle ist es sehr schwer, dann das auch akzeptieren zu können, weil man würde sie beleidigen, wenn man sagt, nein, da schlafe ich jetzt nicht, weil dann würde es rüberkommen, als wäre es nicht gut genug. Und das ist ja quasi sein höchstes Geschenk an uns, zu sagen, hey, hier, ich schlafe jetzt bei meinen Kindern im anderen Zimmer und ihr bekommt das schönste Zimmer des Hauses. Und das ist eine enorme Gratwanderung dann als Deutscher, wo man da eigentlich gewohnt ist, nein, vielen Dank, es ist in Ordnung, man lehnt das dankend ab. Und das ist eine Höflichkeitsgeste, wenn man was dankend ablehnt, teilweise in Deutschland, was dort gar nicht so ist, dort muss man es annehmen. Und das ist sauschwer, jemanden, der nur dieses eine Zimmer zu hat, das dann so annehmen zu können. Das ist eine ganz, ganz neue, auch teilweise schwierige Erfahrung. Oder, Melli?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay, jetzt muss ich mal kurz nachfragen, du sagst es gerade ohne Strom. Wie war denn so, die Einrichtung der Häuser, wie muss ich mir das vorstellen? Und also alles stromlos, da wird wahrscheinlich mit Holz geheizt.
Ja, genau. Also es ist Lehmbau. Das Riffgebirge ist ziemlich erdlehmhaltig, also wenig Steine, viel Erde und entsprechend viele Schlammlawinen gibt es dort auch, wenn es richtig regnet. Weil die Häuser, also die Bäume werden halt abgeholzt und dafür werden dort Felder angelegt und entsprechend viel Erde kommt dann runter. Und aus dieser Erde machen sie dann aber auch ihre Häuser. Es sind Flachdächer, weil es dort in dem Teil, wo wir waren, jetzt mal weniger Schnee gibt und viel Tierhaltung. Dann innen drinnen sind die Häuser mit fast keinen Fenstern, also es ist super dunkel. Das einzige Licht kommt wirklich von einem Feuer. Sie zünden Kerzen an oder machen halt es gibt eigentlich nur einen zentralen Raum, wo sich die ganze Familie trifft, das ist die Küche. Und da drinnen brennt immer eigentlich ein Feuer. Wenn das Feuer nicht brennt, ist mindestens eine Glut an. Das Ding geht quasi niemals aus. Man kann jederzeit drauflegen und anmachen. Es wird viel mit auch Dung geheizt, weil der Dung halt einfach viel verfügbar ist. Der wird getrocknet. Draußen irgendwo unterm Dach oder an der Hausmauer wird er aufgeschichtet, getrocknet und dann mit verheizt.
Und außen ist halt dann oft auch die Toilette. Also es ist ganz oft so gewesen, auch in so Gegenden, wo wir waren, die Toilette ist außen und typische Plumpsklo, also du hast da ein Loch im Boden und stellst dich dann halt dahin und machst dein Geschäft und dann gibt's eben einen Eimer Wasser, der daneben steht und damit reinigst du dich dann. Und es ist auch wichtig, zum Beispiel beim Essen, die Marokkaner essen mit der rechten Hand, weil das die reine Hand ist und die linke Hand, die benutzt du dann eben auch, wenn du auf Toilette gehst, das ist die unreine Hand. Deswegen sollte man immer darauf achten, dass wenn man irgendwelche Geschenke überreicht oder irgendwie Hände schüttelt, dass man das immer mit der rechten Hand macht.
Genau, weil es gibt auch kein Toilettenpapier, das ist alles Wasserreinigung. Und nochmal kurz zu den Gebäuden, was mir noch einfällt, ist, also die Wände sind wie gesagt so aus Lehmbrocken, der dann verputzt wird mit Lehm und obendrauf benutzt man Baumstämme, Rundholz, die drüber gelegt werden, die sind auch innen sichtbar und obendrauf kommen dann Schilf- und Bastmatten, die dann wiederum mit Erde oben vollgekleistert werden und das Ganze ist dann am Ende wasserdicht. Es ist leicht schräg, also es ist nicht das typische Flachdach, was man jetzt vielleicht irgendwie vom Betonbau her kennt, es ist immer leicht schräg, sodass das Wasser ablaufen kann. Und was man auch macht, ist, man macht manchmal Feuer in den Räumen, sodass es richtig raucht, und dann quasi der Dachstuhl, also dieses Holz, so schwarz wird, so verrußt, dass es von Käfern oder sowas nicht mehr angegriffen werden kann. Und dadurch werden dann die Dächer haltbarer. Also man fackelt quasi da drinnen regelrecht grünes Gras ab, so lange bis das Dach schwarz ist. Und ja, dann ist es unempfindlich gegen Schädlinge.
Das hört sich allgemein so an, als ob das wirklich so eine Reise in eine andere Zeit ist, so wie wir das gar nicht mehr kennen. Extrem ursprünglich, ohne Strom, mit einer großen Familie, wo man unter einem Dach läuft. Ja, ich glaube, das ist schon eine richtig coole Erfahrung.
Ja, tatsächlich wie eine Zeitreise.
Ja, eine Zeitreise.
Und ihr wart dann 3 Tage dann auch da oder wie lange wart ihr da?
Im Prinzip sind wir eine Nacht dort geblieben, weil wir dann auch weiterfahren wollten. Die Familie hätte uns gerne länger da behalten. Aber wir haben ja gesagt, wir hatten 90 Tage da zur Verfügung und das war erst der Anfang unserer Reise und wir wollten noch die Wüste sehen, wir wollten noch an den Atlantik. Also es gab noch ein paar Stationen, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollten. Deswegen haben wir gesagt, wir verlassen euch leider am nächsten Tag.
Ja, wir haben es nie wirklich eilig oder sowas, aber 90 Tage für so ein Land wie Marokko sind unglaublich knapp. Und wenn man da wirklich was viel mitnehmen will, die Leute versuchen immer einen da zu behalten und es macht auch wirklich viel Spaß und man kann richtig eintauchen. Aber man muss dann auch irgendwo ein bisschen Grenzen setzen, weil man dann halt ganz tolle andere Erfahrungen einfach, ja, dann aufgeben muss, dafür, dass man zu lange in einer Region ist.
Gibt es da auch diese ganz vielen Einladungen zum Tee, die tagsüber stattfinden, dass euch Leute dann von der Straße runterwinken?
Das ist uns tatsächlich sehr oft passiert auf dem Weg, ja. Meistens bleibt es dann auch nicht bei der Einladung zum Tee. Dann bleibt auch zum Essen und dann, ach ja, eigentlich könnt ihr auch hier schlafen. Das passiert so stückchenweise. Aber ich muss sagen, der marokkanische Tee ist wirklich der beste Tee. Also schmeckt mir am allerbesten. Die Pfefferminze, die hat einfach einen besonderen Geschmack, ist sehr intensiv und das ist mein Lieblingstee.
Ja, für die, die jetzt nicht wissen, was die Melli da meint, marokkanischer Tee ist erstmal Schwarztee, der ewig lang gekocht wird und dann aber mit Minze hinein. Also es ist nicht nur die pure Minze, es gibt ja 2 verschiedene. Meistens ist er Schwarztee versetzt mit Minze, es gibt aber auch nur den puren Minztee. Und was Melli meint, ist der pure Minztee und der ist wirklich sehr gut. Der wird allerdings auch sehr süß getrunken. Das ist so ein bisschen eine Schwierigkeit, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, die Marokkaner lieben die Süßigkeiten. Und da wird jetzt auf ein kleines, wenn man jetzt mal ein Schnapsglas nimmt zum Beispiel, wenn man ein Schnapsglas voller Tee trinken würde, dann wäre das 3/4 dieses Schnapsglases voll mit Zucker. Und wir haben gesehen, wie die Leute dann, es ist natürlich unterschiedlich zur Region, aber wie die Leute dann so halbe faustgroße Brocken Zucker in den Teetopf mit rein haben, während das kocht. Und dann wird es serviert und dann nochmal nachgesüßt, je nach Belieben. Also das ist schon mal die Grundsüße, dass der Tee überhaupt serviert werden kann. Und ja, das ist sehr gewöhnungsbedürftig und man kriegt da schon dann teilweise Herzrasen davon. Und das ist ein bisschen schade, weil wir den Tee halt gewohnt sind, ungesüßt zu trinken.
Ja, also immer auch, wenn wir gefragt worden sind, wollt ihr Zucker dazu, haben wir den abgelehnt.
Ja, genau, aber der war ja schon süß. Also das ist ja die extra Süße. Das ist das, was man erstmal verstehen muss, dass der Tee schon süß kommt.
Da das sehe ich wieder die Parallelen zu Pakistan. Also in der Türkei fand ich den Tee auch noch sehr gut, im Iran nicht mehr ganz so gut. Und ich hatte es in den letzten Folgen schon mal erzählt, in Pakistan ist der Tee echt nur eine Farce. Es ist heißes Wasser mit viel Milch und Zucker und so ein paar Krümmelchen Tee drin. Also es hat nicht mehr wirklich was mit Tee zu tun, aber es war einfach nur so stark gesüßte Milch, dass ich da einfach meinen Kaffee rausgemacht habe. Das war dann so meine Notlösung. Aber gut zu wissen, dass es noch andere Länder außer der Türkei gibt, wo es guten Tee gibt. Ihr sagtet gerade Wüste. Ihr wart in der Wüste unterwegs. Was könnt ihr da denn drüber erzählen?
Ja, also Marokko hat unglaublich tolle Wüste, wirklich, wie ich sie im Leben noch nicht gesehen habe, so richtig mit riesigen Sanddünen, feinster Sand und wohin das Auge reicht. Ich habe schon mal irgendwo Sand gesehen, aber nicht in diesen Ausmaßen. Also diese Hauptdüne, die jeder kennt, die ist in Merzouga unten und wir haben, ja gut, wir haben 80 Kilometer an dem Tag gemacht, waren schon relativ müde, aber es war flach, es war total einfach zu fahren. Wir waren schon müde und haben gesagt, ah, weißt du was, schau mal da vorne, da ist ja eine richtig schöne Oase, so mit Bäumen, wie man sich das so vorstellt. So mitten einfach im Nichts, im Sand, schön ein paar Bäume. Und wir haben gedacht, da zelten wir jetzt. Oder da spannen wir unsere Hängematten auf. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja gar nicht weit. Wir müssen ja nur ein kleines bisschen durch den Sand durch. Und dann sind wir über den Schotter, also so nah wie möglich bis hin an diesen Sand. Und dann gesagt, es sind jetzt vielleicht noch, ja, was sind denn das, 500 Meter? Die können wir doch schieben. Und im Endeffekt haben wir dann für die 500 Meter eine Stunde gebraucht, um zwei Fahrräder dorthin zu schieben. Weil man glaubt es kaum, die Dinger, die sinken ein. Es ist unglaublich anstrengend. Ja. Wer sich das nicht vorstellen kann, ihr müsst mal unsere Videos angucken dazu. Da kann man das sehr gut sehen, wie tief die Fahrräder wirklich einsinken in dem Sand und wie schwer es ist. Wir haben dann irgendwann unsere Isomatte genommen, die haben davor das Fahrrad gelegt und dann immer 1,5 Meter schieben, die zweite Isomatte vorne hinlegen, wieder 1,5 Meter schieben, sodass wir auf den Isomatten quasi bis dahin fahren konnten. Und es hat sich gelohnt, es war eine wirklich schöne Oase und wir hatten einen tollen Abend da. Wir hatten sogar noch Besuch. Weißt du noch?
Ja, irgendwann in der Nacht kam dann so, hello, my friend, hello, hello. Und erst haben wir gedacht, oh Gott, ist das jetzt schon wieder die Polizei, die unsere Ausweise sehen wollen. Und
ja, oder die uns vertreiben wollen, weil hier ist es nicht safe und ihr müsst doch ins Hotel, das war jeden Tag so.
Dann so mein zweiter Gedanke war, will er uns jetzt vielleicht ausrauben oder was ist denn das für einer,
der oder da was verkaufen? Ja,
man weiß es ja nicht. Und dann ist er näher gekommen, hat sich rausgestellt, war ein ganz junger Typ mit längeren Haaren. Der sah auch nicht so wie der typische Marokkaner mit kurzen Haaren aus. Der war ein bisschen lässiger gekleidet, bisschen mehr europäisch, würde ich schon fast sagen. Weil die typischen Marokkaner, die haben so lange Jelebas, nennt man das. Das ist wie so ein langer Umhang, wie so eine lange Kluft oder Kaftan, sagt man dazu auch.
Und bisschen wie ein Nachthemd.
Genau, und der war halt recht.
Ist das europäisch. Auch an der Seite so geschlitzt?
Ja, genau.
Aber nur der untere Teil, ab den Knien. Das ist ganz wichtig, man darf da nicht viel sehen.
Und meist ist da noch eine Kapuze dran, die läuft ein bisschen spitz zu. Also das sind so die traditionellen Kleidungen. Und der war eben ganz anders gekleidet. Und mit dem haben wir uns dann unterhalten. Er hat gesagt, ja, er reist durch Marokko, er ist zu Fuß unterwegs. Und er hat da vorne jetzt die Security-Menschen gefragt, ob er hier zelten kann. Und die haben ihm wohl gesagt, ja, geh doch mal da vorne an die Bäume, da sind schon zwei Reisende, die haben ihr Zelt da aufgeschlagen.
Hängematten.
Und er hat sich gedacht, da zelten schon zwei, da fühlt er sich dann sicherer. Und dann fragt er uns einfach, ob er uns Gesellschaft leisten darf. Ja,
wir hatten einen richtig schönen Abend, es war super spaßig. Und dann am nächsten Tag hat er uns sogar geholfen, die Räder zurückzuschieben. Also vielen lieben Dank.
Jetzt muss ich da nochmal nachhaken. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Gab es da eine Straße hin? Weil ihr sagtet, da gäbe es auch Security. Oder wie war das genau?
Mersouga ist der Hotspot für Touristenbesuche der Wüste. Also von dort aus werden alle Touren gemacht, die Leute mit Kamelen machen oder mit einem Jeep oder mit einem Quad oder sowas. Und deswegen ist dorthin eine super ausgebaute Straße. Und ab dort aus geht es dann halt für die Touris so halt auf ihren gebuchten Touren. Wir haben das nicht gemacht, sondern wir sind einfach mit dem Fahrrad da hingefahren, haben uns eine schöne Stelle gesucht und haben dann versucht, von der Hauptstraße aus so kurz wie möglich im Sand zu sein. Und in Sichtweite von unserer Oase war halt ein Hotel und die dort haben dann halt Polizei da gehabt und das waren dann eben die Securities, die dem jungen Marokkaner gesagt haben, hey, hier, guck mal da hinten, da sind die kein Geld haben, da kannst du dein Zelt aufstellen.
Okay, jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich so nachgefragt habe, weil ich habe meine perfekte Illusion zerstört. Ich habe mir das wirklich wie aus 1001 Nacht vorgestellt, mitten im Nirgendwo, kilometerweit entfernt, ist so eine einsame Oase um so einen Tümpel drum mit so ein paar Palmen. Ja, aber wenn das Hotel im Hintergrund war, es tut mir leid.
Das wurde leider kaputt gemacht. Das war früher sicherlich so, aber Tourismus, du kennst es mit Sicherheit selber aus den Ländern, die du bereist hast. Tourismus kann zum einen gut sein für Menschen, aber zum anderen sein, aber auch halt Länder völlig zerstören und Korruption fördern und ja, alles mögliche andere halt.
Ja, gerade zum Sonnenuntergang haben wir auch sehr viele Geräusche gehört, dann haben wir mal genauer hingeschaut und da waren dann wirklich die Quads unterwegs, die dann direkt an unserer schönen Oase vorbeigeheizt sind. Oder auch die Kameltracks, die direkt daran vorbeigeführt worden sind.
Schade.
Und man hat halt auch gesehen, es waren wirklich sehr viele Kamelkarawanen, die alle in eine Richtung geführt wurden. Und da war dann wahrscheinlich nochmal der Abend mit Tee, wo halt jeder Tourist hergeführt worden ist. Da ist dann dein Nachtmahl, was auch immer.
Genau.
dein individuelles Erlebnis, wo du dann auf 100 andere Touristen triffst, die genau dasselbe Ziel haben wie du.
Weil in die richtige Sanddüne, die bei Masuga ist, also ist der Grund, warum die Leute da hinfahren, da ist die Erheg, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wahrscheinlich völlig falsch, was ich sage, aber irgendwie so heißt sie. Und die fahren dort alle hin, um eben dieses Erlebnis des Sonnenaufgangs in dieser Düne zu erleben. Und mit dem Fahrrad kommt man da nicht rein. Wenn man das mal sich anguckt, was wir da geschoben haben, das ist nicht möglich. Du brauchst wirklich Breitreifen, mit dem Quad kommst du da durch, aber mit einem Fahrrad, ich glaube nicht mal mit einem Fatbike könntest du da durchfahren. Das ist eine Art von feinem Sand und die Steigung, die Dünen hoch, die ist so unglaublich, dass du da ja zu Fuß wirst du auch nicht froh. Du brauchst ein Kamel oder irgendwas mit super breiten Reifen, um da irgendwie vernünftig von A nach B zu kommen. Sonst ist es einfach nur heiß und sau anstrengend. Und deswegen haben wir das halt...
Kamel mit breiten...
Ja, die haben ja so breite Hufe, dafür sind die ja.
Dass du sagtest gerade Kamel mit breiten Reifen und da stelle ich
mir ein Bild. Ja, hast du das etwa noch nicht gesehen?
Irgendwas mit breiten
Alufelgen. Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ich bin ja auch einigermaßen oft hier gerade am Strand unterwegs. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, hier am Strand hat man diese maximal 10 cm feinen Sand und danach wird das einigermaßen fest, weil das am Meer ist. Aber wenn ihr bei euch dann, weiß ich nicht, 50 cm feinen Sand habt, ist das wahrscheinlich nochmal viel, viel anstrengender als hier schon schieben. Und ich beschwere mich ja schon. Und ihr habt noch 60 Kilo Gepäck dabei, dann ist das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, war total lustig. Wir sind dann auch irgendwann auf die Idee gekommen, wir könnten ein bisschen Luft aus den Reifen lassen, damit es ein bisschen besser zu schieben ist. Nur was wir nicht bedacht haben, ist, der Reifen hat sich über Nacht dann verzogen und dann hatten wir eigentlich mehr Probleme damit, das wieder aufzupumpen und den Sand rauszubekommen aus der Felge, als dass es irgendwas genutzt hat.
Ja, also durch aufgrund des Gewichts hat halt einfach den Reifen an der Felge hinein tiefer hineingeschoben, als er hätte sein sollen und ich musste dann erst, das eigentliche Problem war, dass der Sand dann an der Seite zwischen Mantel und Felge hinein konnte und dann innen reibt. Und weil das ein No-Go ist, musste ich am nächsten Tag alles ausbauen, in den Sand rausholen, dann alles wieder aufpumpen. Es ist nichts kaputt gegangen oder so, aber ja, Reiben von innen über hunderte Kilometer, tausende ist schlecht.
Ja, da machst du auf jeden Fall die Reifen mit kaputt, beziehungsweise die Schläuche.
Genau.
Aber ansonsten, auch in der Wüste, ich war ja nur in der iranischen Wüste und das war auch nicht so menschenleer, weil da, wo ich hergefahren bin, gab es eine große Hauptstraße, der ich gefolgt bin, die einmal quer durch die Wüste durchging. Und das führte natürlich dazu, dass da extrem viel Verkehr war, also extrem viel Verkehr von im Sinne von alle 10 Minuten fährt ein LKW daher. Und leider auch nachts, weil der ganze Benzin oder ja der Tanklasterverkehr fuhrte auch daher und dann die menschenleere Wüste, wo keine Menschen waren, bei mir war alles flach, wurde dann immer von einem Miau, Miau unterbrochen. Das war naja, wenn man das aber ausgeblendet hat, da war es trotzdem richtig schön in der Wüste.
Also fanden wir auch, ja. Es war richtig, richtig schön, nur halt, dass Masuga so touristisch geworden ist. Bis der Weg dorthin war ja auch alles Wüste und wunderschön und da war dann gar keiner. Also wir haben hunderte Kilometer Wüste völlig für uns allein gehabt, das war richtig toll. Nur halt das Endziel an dieser einen Superdüne, wo alle hin wollten, das war dann halt der touristische Hotspot. Mhm. Aber der Weg dahin, da haben wir keinen Touristen gesehen. Ab und zu mal ein Jeep, der vorbeigefahren ist, aber das hat man völlig für uns allein. Das war super und auch der Weg wieder weg. Gerade so Richtung Alnif die Gegend, wo dann die Mondlandschaft beginnt. Und ja, da war dann aber auch wieder Begleitschutz. In Masuga selber hatten wir gar keinen. Da waren ja wieder die Touristen, da war ja kein Problem. Da gab es kein Risiko. Aber im Riffgebirge und danach dann im Hohen Atlas, wo wir gefahren sind, hatten wir eigentlich die ganze Zeit, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, bewaffneten Begleitschutz, der sich mehr oder weniger versteckt hat vor uns.
Manchmal
wie sah das denn genau aus? Sind die mit euch mitgefahren, hinter euch hergefahren oder haben die euch heimlich beobachtet?
Also der Anfang war schon besonders lustig. Wir haben das ja am Anfang gar nicht gewusst. Wir haben im Internet gelesen, dass es sowas gibt, aber das so nicht so richtig für bare Münze genommen, dass es jetzt einem selber passiert. Also dann los aus Fes und wir im Nachhinein sind wir uns ganz sicher, dass wir ab Fes jemanden hinter uns hatte, der uns verfolgt hat. Wir haben das irgendwann dann erst gemerkt, als wir beim Schäfer weg waren, dass eigentlich die ganze Zeit irgendwie ein Mofa, ein Roller, ein Auto, irgendwas in unserer Nähe war. Und die haben dann auch noch angehalten, wie wir angehalten haben. Und halt so super auffällig. Und dann drehst du dich um und die gucken so weg. Und dann fährst du wieder weiter und sie gucken wieder.
Ja, manchmal sind wir auch einfach von wildfremden Autos angehalten worden, also richtige Schrottkisten zum Teil aus, so alte VWs, so richtig verbeulte. Dann steigt dann einer aus mit Jogginghose und Flipflops. Ja, hallo, zeigt mal bitte euren Passport vor. Und wir so, nein, warum sollen wir denn den Passport herzeigen? Ja, ich bin Polizist. Und da rechnest du halt auch nicht damit. Und da denkst du im ersten Moment, okay, der will dich jetzt irgendwie verarschen. Und dann fragen wir halt, ja, gibt's denn eine Polizeimarke? Bist du denn wirklich bei der Polizei? Und zu dem Zeitpunkt hat derjenige halt sein Handy rausgezogen, hat auf WhatsApp ein Bild gesucht, das er seinem Kumpel irgendwann mal geschickt hat und hat uns dann stolz ein Foto von sich mit Uniform präsentiert. Und so ist es tatsächlich ein paar Mal gelaufen, bis wir dann auch mal an der richtigen von der richtigen Polizei angehalten worden sind, also mit Uniform, mit Waffen, mit Polizeiautos. Irgendwann haben wir dann mal gesagt, hier, wir haben nämlich auch ein Foto von dem Auto gemacht und von der Person, kennen Sie die denn? Sind die da wirklich von der Polizei? Und dann schaut der Polizist so drauf, ja, ja, genau, das sind Kollegen von der Polizei. Also ja, manchmal
sind Polizisten.
Genau, manchmal weißt du gar nicht, dass die von der Polizei sind oder nicht, aber so wie der Dani sagt, wir gehen davon aus, dass wirklich die Polizei zu jedem Zeitpunkt wusste, wo wir uns befinden und dann bei Schichtwechsel wurde es dann den Kollegen weitergegeben. Am Morgen wurde dann nochmal versichert, sind wir aufgestanden, wohin sind wir unterwegs und die Personen, die uns dann gesehen haben oder wo wir im Garten übernachtet haben oder im Haus, was auch immer, die mussten dann immer nochmal kurz telefonieren mit der Polizei, bis wir dann weg waren und dann wusste jeder, alles ist in Ordnung, wir können weiterreisen. Also es war zu einem gewissen Zeitpunkt schon sehr seltsam, weil du willst ja eigentlich deine Reise genießen. Du willst alleine reisen, du willst die Erfahrung machen. Und wenn du da merkst, da ist immer irgendwie ein Auto dabei, das beobachtet dich, das ist dann schon irgendwie ein bisschen seltsam. Und manchmal ging das auch tatsächlich so weit, dass dann das bestimmte Auto vor uns den Berg raufgefahren ist und total zugegast hat. Und wir wollten eigentlich nur in Ruhe diesen Bergpfad rauffahren. Deswegen haben wir auch die Strecke ausgewählt, dass keine Autos da sind. Und dann fährt eben dieses Begleitschutzauto vor uns her und ja, langsam, damit wir auch nirgendwo anders hin verschwinden können.
Ja, ein uralter VW Golf mit schleifender Kupplung den Berg hoch, hinterher zu folgen, während der in Schrittgeschwindigkeit vor einem herfährt, richtig laut und es stinkt. Und ich habe ihn dann angehalten und gesagt, fahr doch einfach einen Kilometer, bleib stehen, warte, bis wir da sind und fahr wieder. Das hat er dann schon begriffen und hat es dann auch so gemacht. Aber sie haben immer aufgepasst, dass wir nicht verschwinden können. Wir haben es dann einen Witz draus gemacht und versucht, uns zu verstecken vor denen. Wir verstehen, dass es zu unserem Schutz ist und so weiter. Und dass sie sich da Mühe geben und dass es alles ja nicht ist, um uns irgendwie zu nerven oder irgendwie uns Angst zu machen. Aber in gewisser Weise ist es einfach zu viel, würden wir mal sagen. Also die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, halt auch einfach, sie haben sich nicht vorgestellt, sondern sie haben versucht, so versteckt zu sein und immer so rumzudrucksen und uns ihren Ausweis nicht zu zeigen. Und man weiß einfach nie, wer ist das, was sind das für Leute, die einem folgen. Ich will, wenn sowas ist, dann soll er zu mir kommen und sagen, gut, hey, hallo, ich bin der sowieso, ich bin heute dein Begleitmann und genau, ab heute Mittag übernimmt der andere vom anderen Präsidium. Dann ist es viel einfacher, dann weiß ich, wer ist es, wie lange bleibt er dabei. Aber dieses ganze Rätselraten und dieses Rumgedruckse und dann weiß man nicht mal, ob es wirkliche Polizisten sind und das geht einfach so zu Lasten der guten Reiseerfahrung. Ja, ein bisschen schade, aber ja, wir verstehen natürlich die Notwendigkeit, die die marokkanische Regierung darin sieht.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Da sehe ich schon wieder die Parallelen zu Pakistan. Mhm. Wie war das denn mit dem Wildcampen? Durftet ihr überall wildcampen oder gab es da irgendwelche Einschränkungen von den Polizisten?
Also wenn wir entdeckt worden sind von der Polizei, ging das mal gar nicht. ja, wir haben mal so eine Ruine ausgeguckt, da war dann auch 10 Minuten später der Polizeichef da, der hat gesagt, ja, was machen wir denn da? Und es geht ja nicht, wir sollen doch bitte in ein Hotel fahren. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wir haben das Zelt dabei, wir schlafen nicht in Hotels und das machen wir sehr gerne. Und ja, okay, er bringt uns an einen sicheren Ort, da können wir dann auch campen. Und das war eigentlich sehr, sehr oft so der Fall. Ja.
Ja, er kam schon schnaufend den Berg hoch, so, es geht unmöglich, das ist nicht möglich. Und ich habe ja davor, Moment, man muss anders anfangen. Am Anfang haben wir versucht, uns vor der Polizei zu verstecken. Das hat keinen Sinn. Marokko hat überall Augen. Sie finden einen garantiert.
Und ja, das stimmt.
Es ist unmöglich, sich vor der Polizei zu verstecken. Selbst wenn sie einfach nicht da ist, Sie kommen, sie finden dich und sie sagen, du darfst da nicht zelten. Sie sind immer super freundlich, sie helfen dir immer rund um die Uhr, also das ist ganz toll. Aber was halt supermäßig nervt ist, wenn man das mal aufgebaut hat und wer weiß, wie das mit dem Campen ist, man hat alles eingerichtet und so weiter und dann kommen Leute, die einem erzählen, okay, du hast jetzt die letzte halbe Stunde dein Camp umsonst aufgebaut, deinen Kocher zusammengesteckt und darfst das alles wieder einbauen, wieder verstauen, woanders hinfahren. Dann geht einem das wahrhaftig auf den Sack. Also haben wir dann irgendwann angefangen, einfach die Polizei direkt zu fragen und sagen, hey, stopp, du bist doch jetzt mein Begleitmann, oder? Wo darf ich zelten? Und weil sowas mache ich nicht mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr dazu, dass du danach kommst, wenn ich aufgebaut habe und mir erzählst, ich darf ich nicht. Also sagst du mir jetzt, wo ich zelten kann. Und das war eben nach diesem Ruinentag, weil der Polizeichef dann kam und alles und das hat mich wieder so genervt. Ich habe jetzt schon alles und ich bin extra hier raufgefahren zu der Ruine, damit ich meine Ruhe habe und jetzt sag ich wieder runter. Er hat gesagt, ist nicht weit weg, nur ganz, ganz kurz, nur 5 Kilometer. Es waren 20. Ich musste dann 20 Kilometer hinter einem Mercedes herfahren, der dann auch noch gehupt hat und gesagt, so, ja, mach doch mal schneller, weil er halt Feierabend machen wollte oder was weiß ich. Dann kamen wir an bei seinem Bezi oder wer auch immer das war und er hat gesagt, hier, da kannst du zelten. Toller Betonboden, direkt vor dem Hotel, direkt an der Straße neben der Tankstelle. Dann habe ich gesagt, wie soll ich denn da meinen Hering reinmachen? Mein Zelt steht nicht ohne Hering, ist ein Tunnelzelt. Er so, oh, das geht, gib mir den Hering. Dann hat er versucht, den Hering so in den Betonboden reinzustecken, so in Asphalt. Dann musste er mit rotem Kopf zugeben, dass es nicht geklappt hat, den Hering da reinzustecken und dass wir doch woanders hin müssen.
Und im Endeffekt bin ich, also ich muss ja gerade so lachen, weil das erinnert mich einfach 1:1, was ich auch erlebt habe, dass ich auch bei einer Polizeistation stand und so, ja Leute, wenn ihr mir das Leben schwer machen wollt, dann seht mal bitte zu, wo ich jetzt übernachten soll. Ich habe die Schnauze dicke und ich fahre jetzt nicht wieder 50 Kilometer an einer schwer befahrenen Straße in den nächsten Ort rein. Ja.
Ja, Mann, genau.
Und wo ich dann auch immer denken muss, durch den ganzen Diskussionen, sei es auf Facebook oder auf dem Discord, wo ihr ruhig auch mal vorbeischauen könntet, da wird immer diskutiert, kann ich in Deutschland wild campen? Ist das möglich? Ist das erlaubt? Und ja, Leute, es ist kein Problem, in Deutschland wild zu campen. Das ist ganz easy im Vergleich zu denen, was man ja in Marokko oder irgendwelchen anderen Ländern erleben darf. Ja, absolut. Sehr cool.
Ja, Endvorlieb war dann, Entschuldigung.
Nee, erzähl.
Er hat dann halt zugegeben, dass es nicht funktioniert in dem Betonboden. Und ich habe halt bin dann halt hinter den Laden gelaufen und habe gesagt, ja, hier ist doch guter Boden, hier haben wir unsere Ruhe. Und er so, ja, aber da kann man euch ja aus dem Fenster nicht sehen. Wir sollen doch neben dem Hotel zelten, neben dieser Raststätte oder was auch immer das war. Und die hatten dort draußen große Lampen. Und er hat gesagt, ah, super, da habt ihr auch gleich Licht. Dann haben wir uns gedacht, ja gut, hey, Kompromiss. Ja, dann machen wir das halt. Aber ihr müsst das Licht wieder ausschalten, ne? Und sie so, ah, das geht ja eh nicht oder so, ne? Und ihr so, ach Gott sei Dank.
Und ja, dann, was ist passiert? Die ganze Nacht lang war das Licht natürlich an. Das hat voll geblendet. Wir konnten nicht einschlafen. Und irgendwann ist der Generator auch noch angesprungen.
Genau. Also. Irgendwie war der Stromausfall. Die ganze Nacht lang lief ein Dieselgenerator direkt neben dem Zelt. Also vielleicht 6-7 Meter weit weg. Es hat mega gestunken, war saulaut und genau, und da war dann der Tag, wo ich sagte, so, das mache ich nicht mehr. Also in Zukunft sagt mir die Polizei, wo ich zelten darf und dann suche ich mir den Zeltplatz raus. Und dann immer auf den letzten Drücker dann irgendwo abends um 9, 10 irgendwo was zu finden, wo man sowieso schon völlig geschlaucht ist vom Fahrradfahren und sich dann auch noch damit rumzuärgern, das ruiniert einfach so einen schönen Tag, der so toll beginnt und man lernt so viele Leute kennen und alles ist super und dann endet es so, neben dem Dieselgenerator im Licht, ah nein. Ja, und da haben wir dann unseren Plan geändert mit dem Campen. Und da ging es dann auch richtig gut. Also, super. Also, die Polizei hilft, ganz tolle Leute. Wir haben ihnen erklärt, was Sache ist. Früh genug, dass sie sich selber absprechen konnten. Sie haben in ihrer WhatsApp-Gruppe gesagt, so, hier kommen zwei. Im nächsten Präsidium übernehmt ihr bitte. Und dann war auch immer irgendwie eine Möglichkeit da, wo wir recht komfortabel und gut eigentlich unser Zelt aufstellen konnten.
Mhm. Naja, auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Gut, dass das nachher noch für euch so gut geklappt hat. Aber wie ihr gerade sagtet, gute Ereignisse, guter Tag. Jetzt erzählt mal die Story, wo ihr beinahe in Las Vegas vor Elvis geheiratet habt.
Ja, vielleicht muss man dazu erwähnen, dass in Marokko ist es illegal, wenn du quasi vor der Ehe Sex hast. Also für die Marokkaner, das ist strafbar. Mhm. Und im Prinzip würde das auch für Touristen gelten, aber ich glaube, da scheißen die Marokkaner so ein bisschen drauf. Also für die Landsleute,
ja,
da schauen
ich glaube, so genau gucken die Polizisten ja nicht nach, oder?
Nee, genau.
Sie fragen aber immer.
Bei Landsleuten nehmen sie es sehr genau, bei Touristen eigentlich gar nicht. Also wir haben nie irgendwie mitbekommen, dass wir gefragt worden sind nach Heiratsurkunde oder sonst was, weil man liest ja immer wieder, dass Hotelbuchung, Zimmerbuchung nur geht, wenn du verheiratet bist. Also da hatten wir keine Probleme.
Es war immer nur die Frage, ob wir verheiratet sind.
Ja, die kam sehr, sehr oft, egal wo wir waren, seid ihr verheiratet. Wir wussten nicht, wie wir damit umgehen, deswegen haben wir immer eigentlich gesagt, ja, ja, wir sind verheiratet. Irgendwann waren wir dann aber beim Couchsurfer zu Gast. Das war noch ein recht junger Kerl, hatte aber auch schon ein Kind. Und ich weiß nicht warum, aber da haben wir einfach gesagt, nö, wir sind nicht verheiratet.
Der war ein bisschen moderner und cool.
Ja. Und der war halt in so einem kleinen Dorf, hat er gelebt, und der hatte einen Kumpel, und mit dem zusammen haben die so eine kleine Schule betrieben, wo dann auch die Kinder quasi nachmittags ausgebildet worden sind und auch die Frauen im Dorf, die dann quasi Stickereien machen konnten, die dann zusätzlich ein bisschen Geld verdienen konnten und so der Familie helfen konnten. Und da haben die gesagt, so Leute, wir haben da mal was vorbereitet für euch. Und dann haben die tatsächlich total spontan für uns eine Hochzeit organisiert, wo sie uns quasi verheiratet haben, weil wir sind ja nicht verheiratet. Und dann haben sie quasi von den Nachbarn und Familie haben sie dann traditionelle Kleidung geborgt, die wir uns dann auch anziehen konnten. Da hatte ich dann so ein rotes Kleid an mit Stickereien dran und Ornamenten. Also man muss dazu sagen, dass sie wollten uns einfach zeigen, wie sowas abläuft. Eine echte marokkanische Hochzeit, erzähle ich später nochmal, die läuft ein bisschen anders ab. Der Daniel hat dann weißen Kaftan bekommen und einen Turban umgebunden. Und dazu gab es dann richtig coole, laute Musik. Und weil es eine Schule war, haben sie dann zum Schluss die Stühle von den Schülern, haben sie dann in eine Reihe gestellt. Ganz vorne am Pult saßen wir, da haben sie uns dann platziert. Und alle Kinder haben uns quasi angeguckt und haben geklatscht und haben gesungen. Und dann kamen zwei Mädels, die haben mich dann zwischendurch nochmal rausgeführt. Haben wir dann Henna auf die Hände gemalt. Das ist sehr oft bei marokkanischen Hochzeiten so, dass Füße und Hände quasi mit Henna bemalt werden. Beim Dani haben sie das auch gemacht. Die haben meine Frisur gemacht. Und irgendwann kam dann die Frage, ja, wo sind denn eure Hochzeitsringe? Da habe ich gesagt, ja, die haben wir irgendwie vergessen, weil ein Teil der Leute, die das vorbereitet haben, waren gar nicht eingeweiht, dass es keine echte Hochzeit war.
Ja, also es kam ja alles komplett aus dem Nichts. Der hat so gemeint, hey, los, jetzt heiraten. Und wir so, okay. Und die Vorbereitung ist komplett getrennt. Und ich war dann da in so einem Raum. Und Männern werden von Männern vorbereitet. Und es war ja nur ein Mann da und man kann an einzeln, also kein Turban richtig binden. Da braucht man irgendwie zwei Leute, um den hochzeitlich zu binden. Und dann war es eine ganz große Nummer, weil er hat keinen anderen Mann aufgetreiben können. Und zu zweit haben wir es nicht hingekriegt, weil ich ja keine Ahnung habe, wie das geht. Und dann hat er halt auch eine Frau geholt. Und das war so die Älteste, die er finden konnte, wo es so okay war, weißt du, weil sie halt schon so alt war und es ist okay. Die kann das dann, die darf das. Und da war man halt da drin, habe mich da komplett eingekleidet. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen dicken Schnauzbart. Und der da bei uns war, der hatte auch einen riesengroßen Schnauzbart. Und das war halt so lustig, weil wir beiden die einzigen im Dorf waren mit einem fetten Schnauzbart. Und entsprechend, das ist was ganz Tolles, wenn man in Marokko, auch wie in Indien, einen großen Schnauzer hat und den so zur Seite hochzwirbelt. Und das kommt da ganz gut an. Und dann alle immer, oh ja, super cool. Und dann haben sie mir zusammen den Turban gebunden und die Djellaba angezogen. Und ich durfte die Melli nicht sehen, die ganze Zeit nicht. Und die Kinder haben im Nachbarraum schon alle Ohren betäubt, geplärrt und geschrien. Da war Musik und haben halt so richtig so aufgeheizt, die Stimmung schon. Da passiert jetzt gleich eine Hochzeit. Und die Frauen immer so, ja, la, 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 la. Und das war richtig lustig. Und also man hat so richtig gemerkt, wie es jetzt anfängt zu brutzeln. Das ganze Dorf kommt zusammen. Und Melli in einem Nebenraum hat sie geschminkt. Ich habe sie nicht gesehen. Und Melli trägt ja eine Brille. Und die haben sie dann gleich weggenommen und sie ist da komplett geschminkt. Und ihr dann so eine, was war denn das für eine Brille? So eine,
Was? Nein, ich habe Kontaktlinsen. Das hast du gar nicht mal mehr geschnallt. Ich hatte Kontaktlinsen drinnen.
Das stimmt, ja.
Und dann kam ich nur raus und dann hat er mich angeguckt, was haben sie denn mit dir gemacht? Ich so, ja, schön, oder?
Ist, sie sah aus, wie wenn man, vielleicht haben wir in Deutschland schon mal eine Araberin gesehen, die aus so einem dicken BMW-SUV aussteigt und so eine schwarz verdunkelte Brille, so ganz groß und ganz viel Tücher und so ganz dick geschminkte Augenbrauen und genauso sah die Melli aus. Und sie haben ja auch genau diese Brille gegeben, so richtig. Ja, jedenfalls, Melli sah dann aus wie eine waschechte arabische Braut. So, ich sah aus mit einem Turban in weißer Jalebba. Beide hatten wir auf den Händen Henna. Und was stand da in dem Henna?
Ich weiß es gar nicht mehr.
Du weißt nicht mehr, ich weiß es noch.
Ach, du weißt es noch?
Ja, was ich weiß es noch. Also bei mir haben sie ganz kitschig eine Krone drauf gemalt und Love drunter geschrieben. Und bei dir gab es ganz viel Glitzer und Blümchen und Fingernägel.
Ja, gut, das weiß ich. Ich dachte, du meinst, was drauf geschrieben worden ist. Bei mir stand nichts, da waren nur schöne Ornamente und so.
Und die haben das echt fix hingekriegt, muss ich sagen. Ich habe da zugeguckt und also so ein Henna ist ja schon recht aufwendig. Ich hätte gedacht, da brauchst du Stunden für, aber so schnell, unglaublich krass. Also vielleicht eine halbe Stunde, oder?
Ja, das Mädel, das konnte
auf
das sehr
beide
gut.
Hände, ja. Mit Glitzer und allem drum und dran.
Ja, das wirkt ja dann ein in die Haut und dann verkrustet es so ein bisschen und es bleibt dann für mehrere Tage, je nachdem, wie oft du dich wäschst oder eben nicht, bleibt es dann auch auf der Haut und trägst du dann mit dir rum.
Genau, dann wurde getanzt. Wir wurden dann auch aufgefordert zu tanzen und so. Gab es dann traditionelle marokkanische Musik. Es war so eine Art Bass-Lautsprecherbox, die viel zu laut aufgedreht war. Es hat mehr gescheppert als alles andere. Und aber anscheinend haben alle den Text verstanden und mitgesungen, wir nicht. Aber wir haben trotzdem getanzt. Und es waren also mit Sicherheit 30 Kinder dort, ein Haufen Erwachsene, das ganze Dorf. Und ja, es hätte auch ewig lang so weitergehen können, glauben wir, weil die meisten gar nicht wussten, dass wir nicht wirklich heiraten, sondern nur unser Gastgeber. Und ja, dann steigen wir wieder da ein, wo Melli gerade vorhin geendet ist, nicht bei den Ringen.
Ja, und die Mädels haben mich dann gefragt, wo sind denn eure Ringe? Und ich war ganz verlegen, weil es war ja für uns nicht wirklich eine Hochzeit, es war halt ja eine Spontanaktion einfach. Und was sagst du denn da jetzt? Und ich gesagt, ja, die haben wir halt vergessen. Und die haben mich mit großen Augen angeguckt, das geht ja mal gar nicht. Die heiraten und vergessen ja. Die Ringe.
Hättet ihr nicht sagen können, ja, in unserer westlichen Tradition ist das nicht Teil der Ringe? Ich glaube, das hätten die auch gewusst.
Ja, aber es ist ja eine marokkanische Hochzeit. Da braucht man Ringe.
Also bei einer echten marokkanischen Hochzeit läuft es ja so ab, dass du schon mindestens 4 Tage einplanst. So 4 bis 7 genau. Tage sind Standard für die Hochzeit. Also da geht's dann auch richtig rund. Da kommt die ganze Familie zusammen, da wird gefeiert, da wird gesungen, da wird gegessen. Essen ist auf jeden Fall auch ein großes Thema da. Und die Braut hat nicht nur ein Kleid, die wechselt es sogar mehrmals am Tag. Und bei dem Bräutigam ist es auch so. Also die haben meistens so traditionelle, wenn die jetzt zum Beispiel Berber sind, auch traditionelle Schmuckstücke und so weiter. Also schon richtig, richtig geht zur Sache.
Dann. Genau, und man heiratet grundsätzlich, also Minimum 2-mal. Einmal bei der Bräutigamsfamilie und einmal bei der Frau. Und da kommen dann immer alle zusammen. Und es gibt sogar die Tradition, dass die Frau getragen wird. Das ist dann so eine runde...
Wie so ein Stuhl oder so ein, wo du dann emporgehoben wirst und durch den ganzen Raum getragen wirst.
Genau, und dort wird dann quasi Frau von ihrer Familie getragen und zum Mann. Dann steigt sie runter, also wird immer generell gefilmt. Das ist das Wichtigste, es werden Hochzeitsvideos gemacht. Und nicht nur wie bei uns, macht halt ein Fotoalbum, sondern man macht da richtige Dokumentationen. Und bei den etwas... Betuchteren sind dann auch mehrere Kameramänner da und also was wir gesehen haben bei einer Familie, die haben uns ihr Hochzeitsvideo gezeigt und es war eine ganze Halle voller Leute. Es war absolut riesig und Speisen hast du nicht gesehen, also derartig extrem. Wow.
Also Hochzeiten sind tatsächlich so ein Thema, das ist das Event des Jahres.
Des
manchmal
Lebens.
Ja, verwenden die Monate oder auch sogar Jahre drauf für die Vorbereitung und die stecken auch Unsummen an Geld da rein. Also es ist schon wirklich krass. Und der Daniel hat gerade schon erzählt, wir waren bei einer Familie, auch in Erfurt, glaube ich, war das. Und da ist die Tochter gerade erst verheiratet worden, die ist ausgezogen. Und die Mutter war halt ganz stolz und hat uns dann das ganze Video vorgeführt. Und ich glaube, wir sind dann 2 Stunden in diesem besonderen Raum gesessen. Die Marokkaner haben nämlich, je nachdem, wie viel Geld sie haben, haben sie dann auch einen besonderen Raum. Der steht voller Couches. Die sind sehr, wie sagt man, ja, viel Geschnörkel ist drauf, bunte Kissen und so weiter. Also wirklich viel nur Couches. Viel mit
Gold und Silber.
Genau.
Ornamente.
Und das ist dann quasi der Raum schlechthin für Familientreffen, für Freunde, wo du zusammenkommst zum Tee. Also diesen einen Raum gibt's fast immer. Und da haben wir dann auch immer geschlafen, wenn wir irgendwo eingeladen worden sind. Und da haben wir eben das Hochzeitsvideo der Tochter angeguckt. Ich glaube 2 Stunden oder 3 Stunden. Und es war so süß. Also die Familie war so nett. Die hat uns dann sogar eine volle Montur Hochzeitskleidung geschenkt. Also ich habe ein richtig tolles Kleid geschenkt bekommen von der Tochter. Wir haben gesagt, wir können das nicht annehmen. Das ist ja original das Kleid der Braut. Das ist doch ihr Kleid. Das kann sie doch jetzt nicht einfach uns schenken. Doch, doch. Und sie will das so. Und die Tochter hat doch noch 8, 9 andere Kleider. Und das gehört jetzt mir. Und das war schon was ganz, ganz Besonderes.
Ja, ich habe eine volle Gelebermontur bekommen für eine Hochzeit, also auch richtig, richtig schön. Wir haben bei der Familie, glaube ich, 1,5 Wochen zugebracht und es ist auch wieder eine ganz tolle Erfahrung, einfach mal so voll einzutauchen mit wirklich in die ganze Familie und auch so zu merken, wir hatten 2 Kinder und auch die Spannungen innerhalb einer Familie in Marokko und was sind so gesellschaftliche Themen, über die sie reden. Das ist mehr Jobsuche, der eine war am Jobsuchen, das hat der andere Sohn, der hat sehr viel Computer gespielt die ganze Zeit, was auch im Westen, jetzt hier in Deutschland auch Thema sind und einfach da so mal wirklich mit reinzuwachsen und den Alltag so mitzubekommen, war richtig toll.
Was wir dann auch gemerkt haben, ist, sehr viele Frauen, egal ob die jetzt auch studiert haben oder einen richtig hohen Bildungsabschluss hatten, sobald die verheiratet waren, war das einfach nichtig, war nicht mehr von Wert. Also es steigert den Hochzeitswert, sage ich jetzt mal so, als Braut. Aber hinterher bist du dann nur da für Familie und Kochen und Essen und so weiter. Also da haben wir ganz oft Frauen erlebt, die total gelangweilt dann da saßen und nur gewartet drauf haben, dass sie kochen. Und dann sind sie auch meistens stundenlang in der Küche gestanden, haben die besten, die geilsten Gerichte gezaubert. Ich durfte dann auch über die Schulter schauen, dann haben wir Couscous gemacht stundenlang. Oder auch Taishin, das kennt vielleicht der ein oder andere, diese Throntöpfe, wo du dann Kartoffeln machst drin, ganz viel Gemüse wird da drin geschmort. Und die Gewürze, super, ich könnte mich da stundenlang drüber unterhalten. Das marokkanische Essen ist der Hammer. Aber halt leider auch ganz viele Frauen, die einfach dann daheim sitzen und nicht wissen, was sie anderes tun sollen, außer kochen und so weiter. Aber dann gibt's natürlich auch Frauen, die ein bisschen moderner eingestellt sind, wie zum Beispiel meine Familie, also habe ich ja schon mal erzählt, meine Oma war Marokkanerin, deswegen hatte ich da noch Familie in Casablanca, die wir besucht haben. Und meine Großtante zum Beispiel ist Lehrerin, die geht arbeiten. Also sowas gibt's dann auch.
Könnt ihr noch mal kurz was dazu erzählen? Es gibt keine Trennung zwischen Männern und Frauen jetzt. Also als Frau kann man ganz normal rausgehen oder irgendwelche ähnliche Sachen. Wie sieht das aus mit dem Kopftuch? Könnt ihr da mal ein paar Sachen noch zu erzählen?
Jein, würde ich sagen. Also es kommt, Marokko ist unglaublich facettenreich und es kommt sehr darauf an, wo du bist. Im Nordosten, beziehungsweise im Atlasgebirge, auch wo die Berber sind, dort wird sogar getrennt gegessen. Männer essen in einem anderen Raum als Frauen. Männer essen eigentlich sozusagen zuerst und das Bessere und die Frau kriegen halt nur das halbe Hühnchen, während die Männer das Ganze kriegen. Und Kopftücher eigentlich immer und überall. Vollverschleierung gibt's auch, aber ist keine Pflicht. Man sieht es schon ab und zu, aber es ist eine friedliche Koexistenz zwischen Frauen, die nur ein Kopftuch tragen und Vollverschleierung. Und ja.
Es gibt aber auch Frauen, junge Mädels, die ohne Kopftuch rumlaufen. Genau. Also es gibt dann wieder diese moderne Seite, wie zum Beispiel Casablanca, die ist wirtschaftlich total weit oben, genau. Wo die dann auch moderner eingestellt sind, ein bisschen westlicher und da tragen die Mädels dann auch kein Kopftuch oder sind ein bisschen lässiger unterwegs. Aber hier moderne und konservatives trifft schon sehr aufeinander. Also du hast alles in Marokko.
Was auch manchmal zu Spannungen führt. Also auch gerade bei Heiraten,
Es wird schon sehr darauf geachtet, dass der Marktwert der Frau hoch ist. Das heißt, der Vater der Frau sorgt dafür, dass die Frau eine vernünftige Ausbildung kriegt, dass sie eine Fremdsprache oder sowas lernt, dass sie irgendwas studiert. Aber das spielt alles nur eine Rolle, solange bis ein Mann für sie gefunden wurde. Und danach ist es völlig egal, was die Frau gelernt hat, weil sie im Endeffekt, wie die Melli schon erzählt hat, nur noch für Haus und Kinder zuständig ist und dann da eigentlich im Endeffekt verkommt wie ein Tier im Käfig. Und man merkt das richtig, weil sie gucken den ganzen Tag eigentlich nur noch Fernsehen. Und das haben uns die Frauen auch selber gesagt, dass es ja im Endeffekt super fad ist nach der Heirat und dass viele moderne junge Frauen gar nicht heiraten wollen, um diesem goldenen Käfig, in dem sie dann sitzen, zu entkommen. Den fehlt meistens an nichts. Den Frauen wird alles von dem Mann bezahlt. Die haben tolle Fernseher, riesengroß und alles ist super und Essen, aber sie gehen im Endeffekt nicht raus. Sie machen nichts. Sie sind nur dafür da, dass wenn der Mann von der Arbeit nach Hause kommt, dass das Essen auf dem Tisch steht und die Wäsche gewaschen ist. Und das versuchen viele junge, moderne Frauen halt zu umgehen, indem sie erstmal gar nicht heiraten oder jemanden finden aus dem Ausland, wo das dann eben nicht der Fall ist. Und das führt aber auch teilweise zu Verwerfungen innerhalb der Familie, weil dann halt die Eltern das nicht so toll finden und so. Aber es ist, ja, Marokko ist auf jeden Fall im Wandel, würde ich sagen. Und die moderneren Städte stehen, also ja, eine moderne Stadt hier bei uns im Westen in nichts nach. Aber es gibt natürlich die andere Seite mit den Dörfern, so wie es auch in Bayern ist. Bayern ist auch super konservativ, während in Berlin alles irgendwie viel easier ist. So halt auf einem anderen Level, aber im Endeffekt ähnlich.
Ja, ich finde das gerade mega interessant, weil das ist ein Einblick, den ich überhaupt nicht als alleinreisender Mann bekommen habe. Ich habe also nur die Männersicht an sich bekommen, in den extrem konservativen islamischen oder muslimischen Ländern. Und ja, ich tue mich immer schwer, das groß zu bewerten, weil natürlich aus unserer Sicht, aus unserer westlichen Sicht, wir schütteln da nur den Kopf, wir können das überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ja, ich tue mich immer schwer, dann den Zeigefinger zu heben und die Leute zu belehren, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ja, was mir halt auch passiert ist, als ich alleine durch Pakistan gereist bin, haben mich halt alle Leute auch gefragt, ey, du bist über 30, du bist nicht verheiratet, wie sieht das denn aus? Hat deine Familie denn keine Frau für dich gefunden?
Ja.
Ja, ist halt schon so eine Normalität und es ist echt traurig für die Frauen teilweise, dass die das, dass sie teilweise dann so ein Leben führen. Und im Iran hatte ich ja dann doch mehr Kontakt zu auch relativ aufgeschlossenen Frauen und die erzählt mir teilweise, dass es ein großes Problem ist, wenn man halt einen Ehemann zugeteilt kriegt und man kann nicht selber oder hat nicht große Handhabe da drin und man kann nicht selber entscheiden. Und man ist nicht so wirklich ganz damit zufrieden. Da kommt es häufig mal zu häuslicher Gewalt, dass der Mann halt auf seinem Eherecht dann pocht und dass ja, das dann ganz böse Szenen dahinter gibt. Also, naja, aber ich glaube, unser Podcast hier ist nicht, um den moralischen Zeigefinger zu heben. Wir können nur das wiedergeben, was wir halt erlebt haben. Und die Leute sollen sich ein eigenes Bild darüber machen.
Von der Front.
Ja, also, ja. Aber ich fand das schon mega spannend. Also mein Bild von Marokko hat sich auf jeden Fall deutlich klarer gefestigt jetzt, nachdem ihr mir so viel darüber erzählt habt. Und ich glaube, da haben wir bestimmt noch mehr zu erzählen, oder? So ein paar Anekdoten habt ihr nächstes Mal bestimmt noch.
Ja, Marokko ist natürlich ein großes Land. Wir haben viel Zeit da drin verbracht. Wir sind in einen Sandsturm gekommen.
Genau, wir haben außerdem den Hohen Atlas überquert, das heißt 3 Tage lang bergauf fahren, richtig spannend, tollste Begegnungen dort. Und dann haben wir schließlich irgendwann das Meer erreicht und ja, da wartet noch einiges auf euch. Silvester in Marrakesch, richtig spannende Geschichte.
Ja, das wird auf jeden Fall richtig gut nächstes Mal. Wo ich nochmal nachfragen muss, ist, war das denn dann auch akzeptabel für die Leute, dass ihr jetzt offiziell verheiratet wart? Also, dass jetzt nicht mehr nachgefragt wurde und ihr konntet sagen, ja, hier, alles erledigt, wir sind jetzt, vor Allah, sind wir Mann und Frau, kein Thema, das haben wir jetzt durch.
Ich meine, wir für uns wussten ja, dass es sozusagen eine Fake-Hochzeit war. Aber die Leute haben sich dann schon damit zufrieden gegeben, wo wir dann danach noch in Marokko waren, wo sie gefragt haben, seid ihr verheiratet? Und wir so, ja klar, hier, wir zeigen dir Fotos. Ah. Das war dann schon ein bisschen echter, sag ich jetzt mal, als nur...
Weil ich denke mal, die Leute vor Ort, die werden gewusst haben, dass das keine echte Hochzeit ist, weil es waren eure Verwandten nicht da. Es ging nur einen Abend und nicht eine Woche. Also ich glaube, denen habt ihr nichts vorgemacht, würde ich jetzt mal ganz grob schätzen.
Glaube ich auch. Ja. Also spätestens ab den Ringen war klar, was Sache ist.
So blöd. Die Mädels, die waren total ungläubig, das Gesicht war.
Ja, man hat wirklich gesehen, wie so der Blick so einstürzt, als sie gesehen gemerkt haben, okay, wir haben keine Ringe, jetzt ist alles vorbei.
Was ist da los?
Ich habe vielleicht gedacht, boah, die Ausländer, zu dumm zu heiraten.
Ja, genau so haben sie mich aber auch angeschaut. Das kann doch nicht wahr sein.
Aber die hatten mindestens genauso viel Spaß wie wir.
Ja.
Ja, das hört sich schon mal sehr gut an. Also ich glaube, nächstes Mal geht's noch weiter mit Marokko. Lass mal zum nächsten Punkt kommen. Aktuelle weitere Aussichten. Ihr seid gerade noch in der Türkei, ihr wollt weiter nach Georgien. Wie sieht's denn da bei euch gerade aus? Was macht ihr jetzt als nächstes, nächste Woche?
Also, wir haben zwei Möglichkeiten, nach Georgien zu kommen. Es gibt da zwei Grenzübergänge. Einmal der bei Batumi, Hopa. Mhm. Und dann der andere, das ist ein kleiner, wo wir allerdings nicht wissen, ob er offen hat. Das ist der Türk-Gözü-Übergang nach Vale oder Vale. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und wir wollen eigentlich den kleinen fahren, weil wir dann schneller dort sind. Wir haben 8 Monate Türkei jetzt rum und würden gerne das Gebirge, was dort ist, von Vale, Vale Richtung Batumi fahren und nicht andersrum, von Batumi nach Vale. Und das wäre klasse, wenn es klappt. Jetzt werden wir da morgen mal anrufen bei der Grenze und gucken, ob das denn geht, ob man mit dem Fahrrad drüber kann. Wenn es nicht geht, müssen wir halt über Artvin hier durchs Gebirge fahren nach Hopa und dann nach Batumi. Weil wir brauchen nämlich auch einen PCR-Test, um über die Grenze zu kommen. Und den können wir uns nur in so einem Stadtkrankenhaus holen und dann innerhalb von, was sind's?
72 Stunden darf der sein.
Genau, innerhalb von 72 Stunden von dem Stadtkrankenhaus, wie die Berserker zur Grenze radeln, dass das Ding noch gültig ist und dann ganz schnell drüber. Ja, und ab da würden wir uns gerne mal mit dir unterhalten, was denn so deine Route war und ob die sich mit unserer deckt und ob du irgendwas empfehlen kannst halt eben nicht empfehlen.
Ihr hattet mir ja schon ein bisschen was geschickt, also was ich schon mal sagen kann ist, ich bin ja einmal kreuz und quer durch Georgien gefahren, weil ich ja spontan entschieden habe, dass ich anstatt kurz da durchzufahren, also hin und her gefahren bin. Wenn ihr die Möglichkeit habt, über den kleinen Grenzübergang zu fahren, ich habe mir die Karte hier nochmal aufgemacht, dann fahrt ihr nämlich über Akalakalaki. Ja, ich habe lange geübt, um Akalakalaki auszusprechen. Da kommt ihr nämlich bei Vatsia vorbei, wenn ihr von da aus nach Batumi fahrt. Ihr fahrt dann erstmal durch den unteren Kaukasus. Das geht so ungefähr auf, glaube ich, 2300 Höhenmeter hoch und das kann ich euch mega empfehlen. Das ist richtig cool. Und danach hattet ihr mir was geschickt, dass ihr eher durch die Zentralgeorgien fahren wollt. Und da habe ich auch von mehreren Leuten gehört, das ist nicht ganz so mega spannend, weil das alles sehr flach ist. Und wenn ihr gerne Umwege fahren wollt und wenn ihr Bock habt, richtig viel von Georgien zu sehen, dann würde ich ein bisschen weiter in den Norden fahren und durch den oberen Kaukasus. Und dann richtig schön hoch ins Gebirge über Mestia und Uschguli zu fahren. Das ist zwar, wenn ihr gegen den Uhrzeigersinn fahrt, wenn ihr dann direkt an der Küste von Batumi aus nach Norden fahrt und dann in den oberen Kaukasus, dann ist das eine schön lange Steigung, die gut zu fahren ist. Ihr kommt an Bergen vorbei, die, glaube ich, 4800 Meter hoch sind oder fast 5000 Meter. Und das ist von der Landschaft her also echt der Hammer. Das hat mich echt umgehauen. Also jeden Tag kommt er an 10 Wasserfällen vorbei. Und ja, da macht er auf keinen Fall was verkehrt. Das müsst ihr euch mal überlegen, ob ihr Lust habt, den Umweg zu fahren. Und dann gibt's natürlich am Ende eine 70 Kilometer oder 60 Kilometer Abfahrt. Das war für mich auf jeden Fall die spannendste Abfahrt auf der ganzen Tour, die ich gemacht habe. Aber da müsst ihr mal schauen, was ihr da machen wollt.
Oh, es hört sich richtig spannend an. Also ich krieg richtig Lust drauf, nach Georgien zu radeln.
Ja, ich auch. Also wie der Kaukasus, das ist super spannend. Wir sind jetzt erst am Ararat vorbeigefahren mit 5100 Metern und das war schon super spannend. Da freuen wir uns mega hier auf den Kaukasus.
Das klingt richtig gut. Die Idee mit dem Zentralen, das war einfach mal nur so eine Idee.
Ja.
Aber das klingt natürlich deutlich spannender, was du da vorstellst.
Ja, das habe ich
da
nämlich.
Werden wir uns nochmal ein bisschen
da gibt es halt viele, meist eigentlich nur eine große Hauptstraße. Und das habe ich von anderen Radreisenden gehört, dass das nicht ganz so schön zu fahren ist. Was ich euch auch schon erzählen kann, ist, am Schwarzen Meer hoch an der Küste ist auch keine schöne Gegend. Das ist sehr touristisch alles, aber auf unschöne Art touristisch. Und Georgien wird eigentlich als richtig großartig, wenn man ins Gebirge kommt. Weil ich hoffe mal, dass es immer noch so. Aber als ich da war, war halt die Art des Tourismus, die hat mich einfach begeistert. Die Leute waren offen, Leute, ja, dass Touristen da sind. Aber es war alles noch in den Kinderschuhen. Das heißt, man geht dann in irgendwelche, wenn man in ein Restaurant geht oder irgendwo was essen möchte, dann sitzt man bei Leuten im Wohnzimmer, die halt den Tisch für einen decken. Und ich fand das einfach super in Georgien, aber das schauen wir uns dann nochmal an, wenn das dann soweit ist.
Das ist schön. Da haben wir auch einige Anekdoten aus Albanien, das ist nämlich ähnlich. Da, wenn wir irgendwann mal in Albanien ankommen mit unserer Nacherzählung, da haben wir auch einige solche Stories. Albanien ist so, ja, das Indien Europas gemischt mit einem, ja, mit einem wunderschönen Gebirge. Also wir sind da sehr begeistert
davon. Also ich höre auch immer wieder, Albanien ist mega gehypt von allen Leuten als Reiseland. Das ist, kommt immer wieder in irgendwelchen Nachrichten oder in irgendwelchen Blogs höre ich das, dass mega viele Leute begeistert sind von Albanien. Ich habe aber auch manchmal ein paar unschöne Sachen gehört. Ja. Also deshalb bin ich mal auf eure ehrliche Meinung dann gespannt, wie das dann wirklich da ist. ja, da kann ich vielleicht noch mal ein kurzes Feedback geben, wie das bei mir so aussieht. Ich bin halt immer noch dabei nach Sardinien, weil ich wahrscheinlich dreimal am Tag irgendwie eine Nachricht kriege, hey, du musst unbedingt nach Sardinien fahren. Und das werde ich dann auch machen. Und deshalb hoffe ich mal, dass das so weitergeht. Aber ansonsten gibt es bei mir nicht wirklich viel Neues, Spannendes zu erzählen. Und ja, wir werden dann mal weitersehen, wie es dann weitergeht. Und jetzt gibt es eine neue Rubrik, die auch gar nicht neu ist, die ein bisschen Pause gemacht hat. Aber gerade wo die beiden Wege bei uns dabei sind, wird das wieder aktiviert. Und zwar der Song der Woche.
Yeah.
Wir können uns jeweils einen Song auswählen, der auf eine Playlist kommt, damit ihr eine richtig geile Reise-Playlist habt, die ihr auf Spotify hören könnt. Ich werde die auch wieder unten in die Shownotes reinpacken, damit ihr direkt darauf klicken könnt. So, was habt ihr euch für einen Song ausgesucht? Was muss unbedingt auf die Playlist drauf?
Weil wir so total gerne bergauf fahren.
Ja, CC Top.
Mit Under Pressure.
Okay.
Kennst du CC Top?
Was ist das für eine Frage?
Yeah.
Jimi Hendrix hat gesagt, dass Bill Gibbons der großartigste Gitarrist der Welt ist. Und wenn Jimi Hendrix das gesagt hat, da muss man die nur abfeiern. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die früher, war das für mich so eine Gag-Band,
ja,
bis ich dann mich näher damit beschäftigt habe und festgestellt habe, wie geil die einfach sind.
Ja, richtig
cool. Ein Typ, der die ganze Zeit Gitarre so durchspielen kann, der Typ ist echt der Wahnsinn.
Ja.
Allerdings.
Eigentlich ist das nur einer, oder?
Die schauen alle gleich aus.
Nein.
Also
CC Top sind natürlich der absolute Oberkracher. Jeder, der auf Gitarrenmusik steht, der wird die einfach nur abfeiern. Und die haben natürlich respektable Bärte.
Oh ja.
Da müsste Dani noch ein bisschen arbeiten, bis er so einen Bart hat.
Die Melli mag nicht, wenn ich so einen Bart habe. Deswegen darf ich nicht.
Nee, der darf nicht aussehen wie so ein Wurzelsepp. Also, irgendwann ist dann gut, dann muss er wieder ein bisschen trimmen, aber naja.
Ja, und von meiner Seite aus gibt es ein ganz böses Klischee, wo wahrscheinlich ein paar Leute sagen, ey, du kannst diesen Song nicht auf so eine Playlist draufpacken. Aber dazu muss ich erstens Folgendes sagen. Erstens, ich höre nie Classic Rock Radios, deshalb ist der Song für mich nicht durchgenudelt. Und ich hatte den letzten zufällig in meiner Playlist, die ich beim Radfahren gehört habe. Und das passte einfach so geil, als ich durch die hügelige Landschaft gefahren bin und ich eine geile Aussicht hatte und ich ganz gemütlich durch die Gegend gekrust bin. Deshalb packe ich von Led Zeppelin's Stairway to Heaven da drauf. Ich weiß, man darf den Song eigentlich nicht spielen, aber ich bin nicht über 50, ich bin noch quasi jung und ich höre kein Classic Rock Radio, deshalb ist das für mich voll okay, den Song auch mal auf eine Playlist draufzupacken.
Ja, voll
ja,
cool.
Das ist mein Beitrag.
Mega cool.
Ja, passt doch gut zusammen.
Bei dir.
CC Top, Led Zeppelin.
Led Zeppelin.
Ja. Ohne das abgesprochen zu haben, passt das einfach wie Arsch.
Ja, voll. Super.
Ja, und ich denke mal, ab nächste Woche gibt es auch wieder E-Mail-Feedback. Denn wir nehmen das ja gerade direkt ein bisschen im Voraus auf. Deshalb habt ihr die Möglichkeit, eine E-Mail zu schicken. Entweder an mich, an Christian, an podcast@twowheeltravel.de oder ihr schickt eine E-Mail an
podcast@vagabond.com. Vagabond mit AE geschrieben. Oder ihr schaut in die Shownotes.
Genau, da schickt ihr die eure Meinung, euer Feedback hin. Wenn ihr zum Beispiel sagt, boah, der Typ mit den roten Haaren, den will ich überhaupt nicht mehr hören, dann könnt ihr das, ohne dass ich das mitkriege, an Daniel und Meli schreiben.
Solche E-Mails werden sofort gelöscht.
Ja, schreibt ihr unter viel. Nein, kritisches Feedback, das einigermaßen sachlich ist, ist sehr gerne gesehen. Schreibt uns, was ihr gut fandet, wovon ihr mehr hören wollt. Schreibt uns auch, was ihr nicht so gut gefunden habt. Also wir können wir können damit nur wachsen, wir können den Podcast nur noch besser für euch machen. Habt da keine Hemmungen, schreibt uns, worüber wir reden sollen und alles andere auch. So sieht's aus. Nächstes Mal werden wir wahrscheinlich weiter uns noch ein bisschen Marokko angucken. Wir werden vielleicht schon in den Balkan kommen, ein bisschen schauen, wie es dann weitergeht. Und demnächst haben wir auch ein paar andere Themen außer der Reise für euch. Wir haben schon eine lange Liste gemacht, sei es, wie ist es der Unterschied von als Paar zu reisen, zu Solo-Reisen, das können wir dann direkt schön vergleichen. Oder was haben wir sonst noch auf der Liste? Ich glaube, wir teasern das gar nicht so groß an. Wir hauen dann einfach so einen raus.
Ja, genau, will ich auch sagen.
Ja, das wird auf jeden Fall großartig werden. Habt ihr noch was zum Schluss? Wollt ihr noch irgendwas den Leuten mitgeben?
Also wir freuen uns mega dabei zu sein jetzt in diesem Podcast. Wir hoffen, euch gefällt's und schreibt uns, was ihr davon haltet, welche Themen ihr gerne hören wollt. Und wir freuen uns.
Genau, uns gefällt dieses Format echt gut. Wir sind richtig froh, dass es mit dem Chris zusammen läuft. Und wir freuen uns auf euer Feedback. Alle eure Fragen werden natürlich wie immer beantwortet. Die Melli macht gerade, nein, schneid es raus, Chris. Die Melli macht blöde Gesichter zu mir.
Und ja, das ist einfach monoton.
Okay.
Das
freut mich richtig. Wir können ja mal gucken, ob ich das rausschneide. Hier, übrigens wird hier nichts geschnitten. Das ist eine 1:1 Aufnahme. Das bleibt alles drin.
Ja, und der ganze Quatsch ist dann auch.
Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr am Start seid und dass ich das nicht mehr alleine machen muss. Ich habe da auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr da draußen an den digitalen Weltempfängern habt auch Bock da drauf, aber ich gehe mal davon aus. Deshalb schaut doch mal im Discord vorbei. Da könnt ihr auch mit anderen Leuten über Radreisen diskutieren. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da, denn nur 5-Sterne-Bewertungen sind technisch überhaupt möglich. Entweder auf Apple Podcast oder auf der beliebten App Podcast Addict. Und wenn wir live dabei sind, werden wir die nächsten auch wieder vorlesen. Das wird auf keinen Fall aufgehoben. Deshalb sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Ciao.
Ja, vielen Dank. Servus.
Ja, genau. Und wer es noch nicht weiß, uns gibt es jetzt neuerdings auch auf Instagram und Facebook mit @radreisepodcast. Unbedingt abonnieren und dabei sein.
Oh, da habt ihr natürlich absolut recht. Noch nicht, ciao, ich bin noch immer da. Wenn ihr mehr von Vagabond hören wollt, wenn ihr mehr von Dali und Meli hören wollt, wenn ihr nicht wisst, wie die aussehen, schaut auf deren YouTube-Kanal vorbei, schaut auf deren umfangreichen und extrem aufwendigen Webseite vorbei, die ich natürlich auch wieder in die Shownotes packen werde. Und lasst da ein Like da, kommentiert bei denen auf dem YouTube-Kanal, die freuen sich darüber. So, und jetzt ciao. Mach's gut.
Tschüssi.
Servus.
So, fertig. Super.
Er ist auch geflutscht.